brauchen wir wieder eine echte Leistungskultur? Wie schafft man es, nicht nur ein Unternehmen erfolgreich zu gründen und zu führen, sondern auch gleichzeitig mit großem Engagement sich in einem Verband zu engagieren? Und muss unsere Wirtschaft eigentlich weiblicher werden? Diese Fragen habe ich Christina Diempuello gestellt. Sie ist die neue Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen und selbst Unternehmerin. Sie hat gleich mehrere Unternehmen gegründet und als Präsidentin des VDUs engagiert sie sich heute für eine neue Wirtschaftspolitik und für mehr Gleichstellung. Und gleichzeitig kommuniziert sie unglaublich aktiv und erfolgreich in der Öffentlichkeit. Sie tritt als Speakerin auf und sie hat sich bei LinkedIn über 27.000 FollowerInnen erarbeitet. Wirklich beeindruckend. Ich kann euch versprechen, dieses Gespräch wird euch ganz viele neue Impulse geben. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Ralf Neugeboren und du weißt, bei mir hier im Podcast, da geht es rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz, ganz, ganz viel Kommunikation. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. In dieser Episode habe ich wieder mal einen Gast. Ich freue mich sehr. Wir haben jetzt ein paar Solo-Folgen mit mir hinter uns oder ihr habt das hinter euch. Und deshalb finde ich es total toll, dass ich heute wieder mit jemandem über wichtige Themen diskutieren kann. Ich habe als Gast eine wirklich inspirierende Unternehmerin, eine Gründerin, Christina Diempuello. Ist nicht nur erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin, sie setzt sich auch mit großem Engagement für Female Empowerment und Leadership in der Wirtschaft und für Unternehmertum ein. Und das hat dazu geführt, dass sie im Mai 2024, also jetzt noch nicht lange her, zur Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen gewählt wurde. Und das ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband, der sich eben für die Interessen von Unternehmerinnen einsetzt. Im Sommer 2020 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Maximilian das Unternehmen Deutsche Dienstrat gegründet und damit innerhalb kürzester Zeit einen unglaublichen Erfolg erzielt. Da sprechen wir bestimmt gleich nochmal genauer drüber, was das bedeutet und was sie damit macht. Und als wäre das noch nicht genug, hat sie sich auch noch an der Recruiting-Plattform Momhunting beteiligt und ein Unternehmen mitgegründet, das alkoholfreie Weine im Premium-Segment produziert, was ich ganz besonders spannend finde, ehrlich gesagt, weil ich liebe Wein und ja, den auch mal trinken zu können, ohne danach so ein bisschen angeschäckert zu sein, das ist schon gut. Ich frage mich so ein bisschen, wie viele Stunden ihr Tag hat, aber auch das können wir ja nochmal besprechen gleich. Liebe Christina, es freut mich wirklich sehr, dass du heute da bist bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, da sein zu dürfen. Und hätte ich das gewusst, hätte ich uns doch hier so ein bisschen alkoholfreien Wein vorbereitet.
Ja, das wir tun jetzt einfach mal so, als ob. Und dann genau verlinken wir den noch in den Shownotes. Und dann können alle danach gucken. Vielleicht einmal, ich habe das jetzt bei den letzten Malen immer wieder gemacht, wenn ich jetzt so hier begrüße, dass du bei mir im Podcast bist, dann müssen wir mal vielleicht aufklären, also du kommst ja aus Schweinfurt, ich komme aus der Nähe von Hamburg und heute sind wir beide aber in Berlin und haben uns da getroffen. Also eigentlich bin ich sozusagen zu dir in dein Hotel gefahren und wir haben uns da getroffen.
Ja, und tatsächlich alles dank Marie-Therese Thiel in unserem wunderbaren Landesverband als Landesvorständin in Westfalen. Und sie hat uns eigentlich verknüpft, weil sie in deinem letzten Podcast war.
Genau.
Mich weiterempfohlen hat. Und darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig, weil ich glaube, ich kann dir auch die ein oder andere Empfehlung am Ende da lassen.
Da freue ich mich noch viel mehr drüber. Marie-Therese, an dieser Stelle natürlich ganz, ganz liebe Grüße, vielen lieben Dank. Keine Ahnung, wo du gerade bist. Du bist ja immer viel unterwegs, aber du hörst den Podcast bestimmt. So, kommen wir zu dir. Ich habe ja schon so ein bisschen was erzählt in der Einleitung. Was würdest du denn sagen? Wer bist du persönlich? Wenn wir jetzt mal ganz weg vom Job gehen, vom Gründen, vom Beruf, wer bist du?
Ja, also ich bin eine absolut leidenschaftliche, mutige, ich hoffe auch immer noch sehr authentische Person, die einfach auch ein bisschen Spaß auf der Reise haben will. Also dieses Thema, ich rufe auf zu The German Mood und Stay Positive und das Glas ist halb voll. Das sind all diese Dinge, die mir so wichtig sind, diese positiven Narrative. Und deshalb habe ich auch gerne jeden Tag Freude an dem, was ich tue, mit allen Höhen und Tiefen. Aber ich bin ein absolut lebensbejahender, positiver, positive Frohnatur, würde ich mich auch bezeichnen. Und das ist so witzig, wenn wir Fotoshootings planen, da habe ich immer mein Team dabei. Und wenn dann manche Leute in so einem Fotoshooting zu mir sagen, oh, Frau Poello, gucken Sie ein bisschen strenger, gucken Sie so richtig bossy, gucken Sie so richtig straight in die Kamera und bitte nicht so viel lachen, kommt mein Team und sagt, Moment, das ist nicht unsere Chefin, die lacht. Mhm. Und deshalb gibt's von mir wahrscheinlich sehr viele lachende Fotos, weil ich glaube, wenn man die Welt mit einem Lachen empfängt, dann bekommt man ein Lachen zurück.
Das ist großartig, was vielleicht manche oder viele von mir nicht wissen, ist, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mal so ein bisschen nebenbei als Fotograf gearbeitet, weil mich das irgendwie total fasziniert hat, das ganze Fotobusiness. Und ich weiß noch, ich glaube, meine Spezialität war es, mich hinter der Kamera vollkommen zum Affen zu machen, auch vor den höchstrangigen Leuten, um die ein bisschen zum Lachen zu bringen. Also ich wäre total happy gewesen über jemanden, die einfach lacht.
Ja, und ich bin immer meistens sehr überfordert mit dem komplett Straighten und deshalb, ja. Bei mir muss es irgendwie fröhlich sein, auch vibrierend sein und ich glaube, dann hat man auch viel mehr Spaß dabei, sich wirklich einzubringen und mit Leidenschaft und mit auch einem, ja, Durchhaltevermögen Dinge voranzubringen.
Ja. Ja. So, und beruflich, wie ist dein Werdegang? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, also grundsätzlich beruflich, war, muss man jetzt fairerweise sagen, meine Eltern haben mich nie in dieses Thema Familienunternehmen und Nachfolge und nie in irgendeiner Form hereingezwungen. Ganz im Gegenteil, also wir sind vier Geschwister und ich bin auch die Einzige, die so immer diese unternehmerische Ambition hatte. Ich bin die Älteste und eigentlich, ja, ist es so in mir erwachsen, dann aus meinem Studium heraus, ne, wie war das Mädchen? Wenn du dir nicht sicher bist, was du machen willst, eigentlich wollte ich immer Reitsportkarriere machen. Oh. Nur irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, boah, das ist schon ein bisschen teurer Sport, Schätzelein, und irgendwann musst du deine Rechnung selber bezahlen, also du solltest dich jetzt mal so um deine Ausbildung kümmern. Und dann habe ich halt sowas gemacht wie BWL. Aber in meinem BWL-Studium ist eigentlich dann so mein Groschen gefallen, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist so cool, was meine Eltern machen. Unternehmertum und Zahlen und mit Menschen und eigentlich auch total viel Freude und Spannung und auch dieses Thema, ich war immer ein sehr neugieriger Mensch und ich habe es so geliebt, einfach mit Menschen jeden Tag zusammen zu sein, zusammen zu kommen. Ich bin auch so ein ganz typischer Mensch, der sich Energie aus Menschen zieht. Also es gibt ja so Menschen, denen raubt es Energie, ne? Ja. Mit vielen Menschen in dem Raum oder auch Netzwerkveranstaltungen. Ich bin jemand, ich liebe es, mit Menschen zusammenzukommen. Deshalb einfach auch so dieses Thema Leadership, Führung von Leuten, glaube ich, mir auch wahnsinnig liegt, weil ich einfach wahnsinnig gerne mit Menschen gestalte. Und so habe ich dann meinen Eltern erklärt, dass ich jetzt auch meine Abschlussarbeit im Unternehmen schreiben werde über das Thema Personalpolitik bei wachstums- und intensiven deutschen Familienunternehmen. Das war übrigens eine Zeit, in der das Höchste an Flexibilität vom Arbeitgeber war flexible Arbeitszeiten und Gleitzeiten. Also du konntest wählen, ob du um 8 oder um 9 beginnst oder um 16 oder um 17 Uhr. Gehst. Und das muss man jetzt sagen, haben wir schon in den letzten 15 oder 18 Jahren, ist es jetzt her, hinbekommen, dass die Arbeitswelt sich radikal flexibilisiert hat in dem Vergleich zu den Benefits, die wir früher angeboten haben. Mhm. Grundsätzlich, wer bin ich beruflich? Ich habe dann über den Einstieg in unser Familienunternehmen, dann den familiären Ausstieg, meine Eltern und wir haben das Unternehmen dann in 2017, glaube ich, war es. Muss mich schon wieder zurückerinnern, die Zeit geht so schnell, verlassen und haben uns nochmal mit einem Joint Venture mit damals der Pira Mobility auf den Weg gemacht. Fahrradherstellung, Mehrmarkt-Fahrradpolitik, globaler Fahrradvertrieb. Und ich durfte dann nicht nur das Thema HR leiten, sondern eben auch in das Thema Business Development eintauchen und mich mit neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Und so ist eigentlich das Thema Dienstradleasing entstanden und die Vision war ganz klar, als wir aufgestanden sind, ich will Europas, wenn nicht sogar der weltgrößte Anbieter für betriebliche Mobilität und Diensträder und Fahrräder werden. Und da ist natürlich dieses wunderbare Steuerfördermodell der Bundesregierung zur Förderung nachhaltiger Mobilität uns vor die Füße gefallen und wir haben gedacht, Mensch, das ist so ein erster toller Schritt. Mhm. Und parallel war aber die Vision auch, ein Marktplatz zu werden, ein Ökosystem und den Fahrradfachhandel mit zu digitalisieren. Und das war eigentlich so, weil da kommen wir her, ne? Also seit 100 Jahren sind wir wirklich zutiefst im Fahrradfachhandel weltweit auch verbunden. Und der Fahrradfachhändler ist ja eher ein Mechaniker,
ja,
und eher weniger ein Software- und Deep Tech-Haus. Und so ist eigentlich dieses Thema MobTech, Mobility Technology, entstanden bei uns, wo wir gesagt haben, wie schaffen wir es, den Fahrradfachhandel mit zu digitalisieren und diese Fahrräder, also das, was auf der Fläche ist, auch den Kunden, den Arbeitnehmenden, die unsere Kunden sind, zugänglich zu machen. Und so ist unser Mobility Hub, unser Marktplatz, unser Ökosystem entstanden. Und wir sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, was mich ja wahnsinnig glücklich macht, weil die ersten Jahre natürlich in so einem intensiven Unternehmensaufbau sehr, sehr anstrengend sind.
Ja.
Und das hat uns auch teilweise wirklich an unsere Grenzen gebracht. Mit meinem Mann zusammen, muss ich fairerweise sagen, gab es auch die ein oder andere sehr schlaflose Nacht. Aber es hat sich alles ausgezeichnet.
Ja. Das finde ich immer, immer unglaublich beeindruckend und auch gut, wenn erfolgreiche UnternehmerInnen oder GründerInnen eben auch offen über diese schlaflosen Nächte im Übrigen sprechen.
Ja.
Ich hatte das vor einer Weile hier im Podcast mit Robert Rausch von Rausch Schokolade hier aus Berlin, der das auch erzählt hatte, dass er irgendwie sehr schlaflose Nächte hatte nach einer wichtigen Entscheidung. Und ich treffe so viele UnternehmerInnen, die eben darüber, also niemals sprechen würden. Und von daher finde ich das gut.
Ja.
Ich glaube, weil das ein anderes Bild von Gründen, ein anderes Bild von Unternehmertum eben auch zeichnet, wenn es eben nicht nur immer die großen Erfolge sind.
Ja, und wir kommen, also ich komme ja wirklich aus 100 Jahren Fahrradfamilienunternehmen oder Dynastie, wenn man es so nennen mag. Und dann haben wir gegründet. Und für mich war klar, ich bin keiner dieser hipster Berliner Gründerbubble Anhänger, sondern ich werde nicht in 3 Jahren in einen Exit gehen und ich möchte das mit den tief in mir verankerten Werten tun. Und ich sage immer Werte und Wandel, aber wir sind das 100-jährige Startup, wenn man so will. Mhm. Und wir haben diese tief verankerten Werte in uns. Und das sind auch schlaflose Nächte, weil es ist nicht nur die Finanzierungsstruktur, die Vertragsgestaltung, die Partner, die Kunden, der Vertrieb. Es ist auch ganz viel das Team, die Mitarbeitenden.
Ja,
ja, diese Verantwortung für die Familien und auch wie ein Team so ist. Menschen, die in so einem stressigen Momentum aufeinandertreffen, da entsteht ja auch ganz viel Reibung, was natürlich auch ganz viel positive Wärme mit sich bringt. Aber grundsätzlich bist du auf einmal so auf allen Ebenen auch der People-Coach und du hast jeden Abend irgendwas, was du noch mit weiterdenkst. Und bei uns sind es ganz viel Mitarbeitenden-Themen, weil das unsere Familie ist und dann sind uns auch ihre persönlichen Belange einfach wahnsinnig wichtig. Und so hast du jede Nacht irgendwas, auf dem du noch rumdenken musst und was dir wichtig ist. Und deshalb, also schlaflose Nächte gibt es auch heute noch. Ja, ich sage auch immer liebevoll, das hört sich alles toll an, dass wir heute 125 Mitarbeitende sind, dieses Jahr rund 280 Millionen Umsatz anzielen. Aber mit steigenden Zahlen steigt auch Risiko. Und wir bauen gerade einen Neubau in Schweinfurt in einer sehr schweren Phase unseres Landes. Also auch die Rezession macht sich, glaube ich, überall bemerkbar.
Ja.
Trotz Wachstumskurs ist es einfach, ja, wenn es den Großindustrien schlecht geht, geht es auch allen kleinen Mittelständlern drumherum schlecht. Und natürlich unseren Bürgern und den Konsumenten, die letztlich Fahrräder kaufen, auch. Und das ist schon etwas, was auch heute wieder schlaflose Nächte verursacht, zu sagen, wo geht die Reise hin? In einer immer volatileren Welt, geopolitische Einschläge, eine tiefe Rezession, ein sehr im Moment negativ gestimmtes Land, ein Europa, was in eine rechte Ausrichtung drastisch entglitten ist, wenn man so will. Viele schlaflose Nächte, also auf wirklich auf der Makroebene, aber dann auch wieder im Mikrokosmos.
Ja.
Und das ist so, ich sage immer als Unternehmer, wenn viele dann sagen, Mensch, und die Sichtbarkeit und jetzt das neue Amt und die Rolle und Tina, nicht, dass du abhebst, dann sage ich, als Unternehmer kannst du gar nicht abheben, weil du jeden Tag mit beiden Beinen in so viel Mist stehst, aber das dich auch anspornt und das dich motiviert und du siehst, wenn du Leute mitreißt, wenn du Leistung und Disziplin zeigst, dann ziehen auch alle mit und dann schaffst du eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Und das ist dieses Unternehmen und das sind diese Menschen, die dieses Unternehmen, die Deutsche Dienstrat, mitgegründet haben und die mich heute jeden Tag auch bei meinem heute gesellschaftlichen Amt und meinem Ehrenamt im VDU unterstützen, dass ich eben diese gesellschaftliche Verantwortung, dieses politische Leadership übernehmen darf. Es geht nur mit Menschen wie unser Team und mit Leuten, die richtig Bock auf was haben.
Mhm. Ja, richtig Bock auf was haben. Das ist, also du klingst tatsächlich so optimistisch und so positiv. Das ist etwas, was ja, total selten geworden ist, finde ich. Also das macht Spaß, das zu hören, weil bei allen Sorgen, die Unternehmertum und auch, ja, die, du sagst ja, ne, die schwierigen Rahmenbedingungen, in denen wir leben, die vielen Veränderungen, die wir haben, ja, alle Sorgen, die das so mit sich bringt, glaube ich, dass wir tatsächlich viel zu wenig gerade positiv auf solche Sachen schauen. Also positiv, was kann man eigentlich reißen? Wo liegen unsere Stärken? Wie kann man Dinge nach vorne bringen? Ich habe immer so das Gefühl, wenn man über neue Ideen redet oder so, dann denken alle immer nur darüber nach, warum gerade diese Ideen bei sich nicht funktionieren, anstatt darüber nachzudenken, was man tun könnte, um die Ideen nach vorne zu bringen und wahr werden zu lassen. Und das ist, ja, ich glaube, so eine Mindset-Frage, die viel zu wenig mehr da ist in Deutschland. Aber vielleicht bin ich jetzt schon wieder selber pessimistisch, weil ich das hier als Kritik äußere. Also ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht muss ich auch selber wieder positiver werden.
Ja, ich glaube, also diese Leute gibt's und die gilt es sichtbar zu machen. Ich meine, dein Podcast ist genau das Format für Menschen, die sagen, guckt mal, das sind die Innovatoren unseres Landes. Das sind die tollen Dinge, die hier passieren.
Ja.
Die sind es wert, auch mal transportiert zu werden. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass natürlich Deutschland vom Innovieren eher in den Protektionismus, was auch die Industriezweige anbelangt, die Weiterentwicklung von Technologien gelangt ist. Und ich sage es immer so liebevoll, auch auf jeder Bühne erzähle ich das. Wir waren mal die Nation, die stand für das Beste oder nichts.
Mhm.
Mercedes-Benz, Premium, Excellence. Wir standen für Leistung aus Leidenschaft, die Deutsche Bank. Wir standen für Vorsprung durch Technik, Audi. Wo sind diese Narrative hin? Und da müssen wir wieder hinkommen. Und also böse Zungen behaupten, dass wir jetzt auch mal einen diesen Ruck brauchen. Wir brauchen jetzt auch mal das Momentum, dass die Menschen auch mal wieder sich darauf besinnen, dass es ohne Leistung eben auch nicht geht und dass wir dann wieder aufstehen können. Und ich sage, also ich bleibe auch immer ganz vehement stehen, wir brauchen nicht erst den Abschwung. Ich glaube, wir haben ganz viel tolles Potenzial. Wir brauchen jetzt ein paar Handreichungen aus der Politik und Rahmenbedingungen, die es uns in der Wirtschaft wieder möglich machen, zu wirtschaften. Und ein großer Mann in der Industrie hat vor 3 Wochen auch was sehr Kluges gesagt. Er sagt, ohne Wirtschaft kein politisches Wirtschaften möglich.
Ja.
Und das ist etwas, oder kein staatliches Wirtschaften möglich. Und das ist schon ein Satz, der hat sich bei mir eingeprägt, dass wir wieder diesen Scheinwerfer auf uns als Unternehmer Landschaft richten müssen, dass wir uns wieder darauf besinnen, dass 60% unseres Bruttoinlandsproduktes von den deutschen Familienunternehmen und dem Mittelstand erwirtschaftet wird und dass das Rückgrat dieser Gesellschaft ist. Und ich werde nicht müde werden, ja, diese These an jedes Kirchentor, wie damals schon fast die 10 Gebote, ich werde jeden Menschen erzählen, was für ein verantwortungsvolles, tolles Familienunternehmertum und Mittelstand wir in diesem Land haben. Und ich werde sie auch alle animieren, mit gemeinsam mit dem Verband, mit allen Menschen als Multiplikatoren, dass wir diese Stimme erhalten und dass wir diesen positiven Drive wieder aufnehmen und dass wir eben nicht einen Abgesang auf dieses Land halten. Und ich sage dann auch immer in diesen Diskussionen, wenn wir manchmal in Unternehmerkreisen, natürlich ich sehr viel unterwegs bin, abends die Stimmung immer destruktiver wird von einem politischen Thema zum nächsten. Und am Ende kommt dann die Quintessenz, eigentlich kann man unseren Kindern nur noch wünschen, dass sie auswandern. Und dann setze ich mich sehr provokant hin und sage, das hört sich alles ganz nett an, aber wo willst du denn hin?
Ja.
Also man muss sich doch jetzt auch mal wieder auf die ganz positiven Dinge, die dieses Land hat, fokussieren. Ja, wir haben immer noch eine tolle Gesundheitsversorgung. Natürlich brauchen wir eine Bildungsreform und natürlich müssen wir da Dinge ändern. Aber flächendeckend haben wir Menschen in Bildung. Natürlich können wir an der Mobilität und Infrastruktur arbeiten. Und natürlich ist Energie ein Riesenthema. Aber wir haben so viele tolle Säulen, die es jetzt einfach mit großen Reformen zu reformieren gilt. Und da müssen wir hin. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Menschen vielleicht auch mal wieder ein paar Abstriche machen müssen und dass wir anfangen müssen, den Leuten auch mal wieder die Wahrheit zu sagen.
Ich glaube halt, letztlich, Deutschland könnte von dem, was es so an Potenzial mitbringt, ja, eines der erfolgreichsten und innovativsten Länder überhaupt sein. Weil am Ende des Tages gibt es, glaube ich, in wenigen Flecken der Welt so viel Infrastruktur, was ja auch eben innovative Industrie ermöglichen würde und eben auch innovative Ideen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Silicon Valley oder Software sind oder so, aber ich habe da gerade, es gibt im Internet so ein Audio-Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, da sagt, ich glaube, das ist ein norddeutscher Unternehmer, ich wollte den immer mal recherchieren, der sagt, es kann nicht irgendwie jeder bei einem Chai Latte in Berlin, Prenzlauer Berg, die dritte Dating-App gründen, wir brauchen auch Industrie und wir brauchen auch Leute, die richtig anpacken. Und ich glaube, das wieder in den Vordergrund zu rücken, ja, das ist schon eine wichtige Aufgabe.
Ja, Handwerk, ja. Landwirtschaft, also wir im Verband, wir haben natürlich auch ganz viele Landfrauen, wir haben ganz viele Nachfolgerinnen jetzt auch im Handwerk, wo ich sage, das sind die Industriezweige, ja, die müssen auch wieder in Scheinwerferlicht. Und zu Silicon Valley, da habe ich einen Shitstorm bekommen, auf einen Beitrag, muss ich sagen. Ich wollte meinen Wirtschaftsstandort Mainfranken ganz groß ausschmücken. Ich dachte, Silicon Valley in Mainfranken, wir sind die Zukunftstechnologie-Bubble, KI geht auch in Franken, gründen am Wirtschaftsstandort Schweinfurt. Ja, ach toll. Ich habe alle tollen positiven Standortfaktoren in einem genannt. Und dann hat man angefangen, Silicon Valley unter diesem Beitrag zu diskutieren, weil es gibt ja mittlerweile die Slums of Silicon Valley und quasi die Verarmung derer, die sich diesen Standort nicht mehr leisten können. Dann habe ich mir gedacht, Tina, das nächste Mal mehr Recherche. Und einfach nur über die eigenen Standortvorteile ohne Vergleiche sprechen. Also auch da sieht man, dass das Silicon Valley für uns alle so unfassbar positiv belegt ist für Technologieführerschaft, weil die größten Firmen und die wertvollsten Firmen dieser Welt kommen nun mal daher. Ich bin nämlich da auch stehen geblieben und habe dann einmal argumentiert, dass es aber trotzdem so ist, dass die wertvollsten Firmen dieser Welt, die diese Welt verändert haben, nun einmal aus Silicon Valley kommen. Aber wir ganz viele dieser Technologien auch in Deutschland in allen Regionen können.
Ja.
Ja. Allerdings muss ich auch spitz eines sagen, wir müssen auch wieder alle bereit sein, mehr zu leisten.
Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen von dem abgekommen, was ich mal ursprünglich gedacht hätte. Ich will gleich nochmal zurück auf dein Unternehmen und was du da so machst und warum du gegründet hast. Aber den Punkt, den finde ich gerade total spannend. Wir müssen alle wieder mehr leisten. Wir hatten vor, ich glaube, 2 Wochen habe ich gelesen vom CEO von SAP, der gesagt hat, er würde gerne auch so einen Kulturwandel bei SAP wieder etablieren, eher weg von irgendeiner 4-Tage-Woche hin zu wirklich auch Leistung in den Mittelpunkt. Der hat eine ganz interessante Formulierung gebracht. Der sagte, es muss wieder möglich sein, Mitarbeitende zu kritisieren und denen auch echtes Feedback zu geben. Und er hat auch gesagt, wir müssen weg vom Homeoffice, wo ich selber nicht 100%ig sicher bin, wie ich dazu stehe. Ich bin da sehr ambivalent. Also mein Team ist beispielsweise vollständig im Homeoffice. Kann aber auch unglaublich gut verstehen, wenn Leute sagen, ich brauche irgendwie so den persönlichen Kontakt. Wie stehst du zu dem, was er da gesagt hat? Also siehst du das ähnlich? Oder also wirklich zu sagen, hey, wir müssen wieder auch vielleicht mal ein bisschen härter werden?
Also härter glaube ich noch nicht mal mehr. Ich glaube nur, dass wir allesamt uns wieder trauen müssen, Leistung einfordern zu dürfen.
Ja.
Leistung ist ein ganz sensationell wertvoller Wert.
Ja.
Ja, also dass wir das auch mal wieder als Wert für uns anerkennen. Ich bin zu dem Thema Homeoffice, auch da habe ich schon relativ viel Feedback zu meinen Aussagen mir in den letzten Monaten und Jahren eingeholt. Also das Thema Homeoffice, Flexibilisierung der Arbeitswelt ist absolut uneingeschränkt ein wundervolles Tool. Und für jede Mutter in meinem Umfeld, oder auch die Väter, die Care-Arbeit leisten, für jeden Pflegenden, also für die Menschen, die wirklich flexibel somit immer noch als Arbeitsleistung für uns verfügbar bleiben, auf jeden Fall. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Auch wirklich, da bin ich komplett d'accord und völlig fein mit dem Homeoffice. Es gibt nur einfach ganze Industriezweige und Bereiche, in denen das Homeoffice gar nicht geht.
Ja.
Ja, und dann kommt dieses Thema Ungleichberechtigung. Also bei uns war es in der Firma nicht der Grund, weshalb ich die 4-Tage-Woche wieder eingeführt habe, dass mein Mann oder ich gesagt haben, ihr müsst alle zurückkommen. Nee, es war nur die Ungleichberechtigung, dass es Menschen gab, die Vollzeit aus dem Homeoffice arbeiten konnten und andere mussten im Office sein. Und auf einmal haben sich die Teams untereinander nicht mehr gut verstanden, wegen dieser Ungleichberechtigung. Also das sollte man auch mal mitdenken, wenn wir schon immer alle für Gleichberechtigung und Gleichstellung und da gibt es eine große Ungleichberechtigung. Dann habe ich eingangs ja erwähnt, dass wir gerade eine neue Immobilie bauen. Und ich habe das auch vor ein paar Monaten ganz frisch, fromm, fröhlich auf der Bühne voll Stolz erzählt. Und wir bauen gerade so ein tolles, nachhaltiges, zeitgeistiges, zukunftsorientiertes, super schönes Gebäude, eine Begegnungsstätte. Und dann kam aus dem Publikum, also Frau Poello, nehmen Sie es mir jetzt nicht böse, aber das ist schon beäugig schon kritisch hier in Ihrem jugendlichen Wahnsinn, dass Sie so mutig sind, noch eine Immobilie zu bauen. So, was war's? Ein Partner einer großen Strategieberatung. Und da sage ich, natürlich kannst du kleine Projektteams vollkommen remote, ja, ein Leben lang aus dem Homeoffice arbeiten und führen. Überhaupt gar kein Problem. Und du kannst auch größere Teams aus dem Homeoffice führen. Das Problem ist nur, wir sind einfach 4 Jahre alt jetzt. Wir sind so schnell gewachsen und es kann mir keiner erzählen, dass er Kultur, Miteinander, Unternehmenskultur schafft im Homeoffice. Und dann habe ich liebevoll geantwortet, dem Mann aus der Beratung, wissen Sie, deshalb ist auch der Grund, dass Sie eine 85-prozentige Fluktuation haben in unter 1,5 Jahren und wir keinen einzigen Mitarbeiter, außer vielleicht 3, die sich selber noch gefunden haben bei uns, wir sind völlig im Guten gegangen, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter verloren. Und wir haben eine feste Unternehmenskultur. Wir feiern zusammen, wir begegnen uns. Und das ist etwas, was die Leute mittlerweile sehr, sehr wertschätzen, weil bei uns kann jeder mitessen. Getränke. Also wir sind ein wahnsinnig gebender Arbeitgeber, weil ich glaube, das musst du heute sein, wenn du dir das leisten kannst in der Größe. Wir sind auch flexibel bei den Leuten, die es natürlich brauchen. Aber ich denke, Leistung, Unternehmenskultur, ein Miteinander, auch Innovation besteht in persönlicher Begegnung. Und da kann man auch so viel LinkedIn und Social Media und all das machen. Was ist das Schönste, wenn du persönlich auf einer Netzwerkveranstaltung bist? Ja. Da bekommst du valide Kontakte, du hast verbindliche Gespräche, du hast einen ganz anderen Bezug. Dass wir beide heute hier in diesem Raum sitzen dürfen, ist ein ganz anderer Podcast, als wenn wir ihn digital aufnehmen.
Ja.
Und das sehe ich auch so in der Unternehmensführung. Was ist aber dann passiert? Ich muss das ausholen, weil das war sensationell. Ich war ein bisschen so angegriffen auf der Bühne und dann habe ich kurz einmal zurückgekontert, 85% Fluktuation, deshalb bekommt ihr nie eine Unternehmenskultur durch. Aber dann gab es ganz viele Menschen im Publikum, die das alle total massiv getriggert hat. Und auf einmal gehen hinten 4 Hände hoch. Hat sich einer gemeldet, 2.500 Leute in der Pflege, und sagt, Sie da vorne, ich muss dem Mädchen auf der Bühne beisteuern. Sie hat recht, weil ich habe über 2.500 Pflegekräfte und keine von denen kann ins Homeoffice. Und bei mir ist halt jetzt auch am Ende der Nahrungskette keine Möglichkeit, die nochmal irgendwie zu incentivieren. Ja, dann kam hinten eine Frau aus der Maschinenbauindustrie und sagt, mittlerweile mussten wir von 3-Schicht auf 2-Schicht umstellen. Wir sind weniger produktiv, weil wir finden die Leute einfach nicht mehr. Und das ist schon etwas, was wir mal wieder in diesem Gedankengut auch immer wieder mitdenken müssen. Das ist alles toll, dass in all den deutschen Magazinen steht, 4-Tage-Woche, Homeoffice, komplett flexibel, New Work, Work-Life-Balance. Aber unsere Industrie und unser großer Mittelstand ist von Leistungsträgern und von Leistung und auch von Office-Kultur abhängig. Und das traue ich mich auch jeden Tag wieder auszusprechen, weil ich sehe immer, wo ich es ausspreche, wie dieses Thema massiv polarisiert. Und deshalb gibt es auch kein Rezept.
Genau.
Das muss für jeden passen und jede Organisation muss das für sich selber so bauen, dass es passt. Aber die Produktivität darf darunter nicht leiden. Und das haben wir halt schon auch gemerkt, weil wir ein voll digitales Unternehmen sind und wir können Leistung pro Knopfdruck pro Sekunde sehr gut messen und sehen und Produktivität. Und da ist schon auffällig, dass an den überproportionalen Homeoffice-Tagen die Produktivität drastisch eingesunken ist. Und wenn du dann mit Fakten kommst und es den Mitarbeitern auch erklärst, zu sagen, hey, das sind wir zusammen, das sind auch eure Gehälter. Da sollten wir vielleicht mal ran.
Ich finde das total interessant, weil du hörst und siehst momentan da draußen sehr selten Stimmen, die auch faktenbasiert sagen, dass es bei Homeoffice auch eben Produktivitätsprobleme gibt. Also man liest eigentlich häufig eher, also gerade wenn ich mir dann auch die Kommentarspalten bei LinkedIn und Co. anschaue, da wird eigentlich eher mit so Fakten um sich geworfen, dass es angeblich x-tausend Studien geben würde, die zeigen, wie wahnsinnig die Produktivität steigt durch Homeoffice. Und ich denke mir immer nur so, na, ich kann es mir nicht 100%ig vorstellen. Also von daher, ja, vielen Dank da für diesen Einblick. Das ist interessant.
Ja, also ich glaube, es gibt auch Zahlen, dass ja auch Behörden komischerweise während Corona eine sehr lange Laufzeit hatten. Und nach Corona, als sie wieder öfters ins Büro kamen, die Anträge auch schneller bearbeitet wurden. Könnte ein Indiz sein, kann aber keine valide Fakte jetzt dazu nennen.
Wir lassen es einfach mal im Raum stehen. Kommen wir mal zu dir zurück, wie du dein Unternehmen gegründet hast. Ich glaube, die ganz konkrete Geschichte, was du da gemacht hast und so, das hast du wahrscheinlich sehr häufig schon erzählt, aber trotzdem vielleicht mal in zwei ganz knackigen Sätzen erstmal. Wir haben es jetzt immer wieder so angedeutet und ich werde es natürlich auch in die Shownotes, in die Beschreibung aufnehmen, was du machst, aber erzähl doch nochmal ganz genau, also was genau machst du jetzt mit der Deutschen Dienstrat?
Ja, Deutsche Dienstrat ist ein Unternehmen, also A, wir bewegen Deutschland, das mache ich mit Deutschen Dienstrat. wir bewegen es nachhaltig und Deutsche Dienstrat macht Dienstrad-Leasing und faktisch ist es super simpel erklärt. Dienstrad-Leasing ist ein super Steuerfördermodell der Bundesregierung, was ich eingangs erwähnt habe, zur Förderung der nachhaltigen Mobilität. Und letztlich wird dieser Steuervorteil möglich über die Gehaltsumwandlung. Mhm. Und ich vergleiche das manchmal immer so liebevoll mit einer BAV. Ja? Also ein Arbeitnehmer kann quasi über seinen Arbeitgeber ein Dienstrad leasen. Er kann sich das auch völlig frei, Markenwahl, bei seinem Wunschhändler, sein Wunschfahrrad. Und diese monatliche Leasingrate, die daraus entsteht, kommen mit einer Vollkaskoversicherung und Sorglospaket, die kann er quasi voll von seinem Brutto abziehen. Das heißt, er versteuert weniger Brutto, hat dabei mehr Netto vom Brutto und diese Ersparnis letztlich bis zu 40% macht die sich bemerkbar, ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil gegenüber dem Direktkauf eines Fahrrads und finanziert die Anschaffung hochwertiger E-Bikes. Und gerade wir sind heute hier in Berlin. Ich freue mich dann immer, wie viele Cargo-Bikes ich sehe und wie viele Familien auch, die wirklich ein Auto dafür abgegeben haben. Aber für eine Familie Mitte der 30, vielleicht gerade eine Eigentumswohnung erworben, zwei teure E-Bikes oder ein Cargo-Bike, das stemmt man nicht mal einfach so aus der Portokasse. Und dafür wurde eigentlich Dienstrad-Leasing erschaffen, dass man gerade diesen letzten Kilometer und diese Kurzstrecken auch nachhaltiger mit dem Fahrrad fortbewegen kann. Und Dienstrad-Leasing ist einfach ein ganz tolles Steuerfördermodell, welches wir dann einfach voll digital dem Arbeitgeber zugänglich gemacht haben, den Arbeitgeber mitnehmen, dass er es dem Arbeitnehmer voll digital zugänglich macht und wir holen als Marktplatz, Plattform den gesamten Fachhandel mit rein und somit haben wir quasi die höchstmögliche Produktverfügbarkeit für unsere Arbeitnehmenden voll digital in unserem Mobility Hub und ja, grundsätzlich sind wir mal angetreten und haben gesagt, wir wollen Europas beziehungsweise vielleicht irgendwann der weltgrößte Marktplatz für betriebliche Mobilität sein und fürs Dienstrad über den Arbeitgeber. Und es ist einfach nicht nur ein Kostenpunkt oder eine Steuerersparnis. Es ist natürlich auch was ganz Tolles als Benefit für den Arbeitgeber, weil es auf alles einzahlt. Mhm. Auf die Gesundheit des Mitarbeitenden. Und hier gibt es wirklich valide Zahlen, dass es die Krankheitstage reduziert, wenn sich Menschen sportlich betätigen.
Ich sage mir das auch immer wieder, aber ja.
Ja, auf die CO2-Reduktion ist auch etwas, was natürlich erwiesen ist. Dann kommen immer viele und sagen, ja, aber das E-Bike ist ja gar nicht so nachhaltig. Das ist ja auch, hat ja auch einen Akku. Dann sage ich immer, ja, das stimmt. Per se ist nur Laufen nachhaltiger, aber das E-Bike ist natürlich noch vielfach nachhaltiger als zum Beispiel das Auto. Ja. Weshalb es immer noch ein sehr positiver zusätzlicher Beitrag quasi für unsere Gesellschaft und gerade in Richtung, Blickrichtung auf den Klimawandel ist. Und dieser Sommer, ja, was soll ich sagen, so verregnet wie noch nie. Die Ozeane verdampfen, Klimaerwärmung ist, glaube ich, jetzt nicht mehr einfach nur noch eine Erfindung von irgendwelchen Spinnern. Ich denke, wir müssen uns jetzt wirklich diesem Thema auch hier gesamtgesellschaftlich global annehmen. Und gibt dann ganz viele, die sagen, Technology is the solution, Technologie wird es lösen. Ich glaube aber, dass wir jetzt schon die nächste Generation damit hinnehmen müssen, dass wir alle bei uns selber mal in unserem Vorgarten anfangen. Und da findet Dienstradfahrrad statt, bei den Familien zu Hause, in ihren Vorgärten. Und deshalb ist es ein toller Beitrag dazu.
Was aber ja auch eine Innovation ist. Also letztlich, es ist ja sowohl Technology als auch Innovation.
Ja, ja. Ja,
sowohl die Art und Weise, dass man sich etwas auf diesem Weg ermöglichen kann, als auch überhaupt die Fahrräder selber. Ja.
Ja. Das ist etwas, also wir waren ja die Ersten, die mit dem ersten E-Mountainbike an den Start gingen. Meine Mama, ich werde es nie vergessen, 2010, Eurobike, wir unser E-Mountainbike vorgestellt. Ja, und da haben die Medien, Magazine geschrieben, das braucht keine Sau. Und tatsächlich haben das die 2% sportlich aktiven Fahrradfahrer dann beäugt. Nur was wir gesehen haben, wenn das Thema Fahrrad und vor allem E-Bike in der breiten Masse hat funktionieren sollen, dann hat es den Leuten erstmal sexy und schmackhaft gemacht werden müssen.
Ja.
Ich vergleiche das immer mit dem iPhone. Kein Mensch ist früher aufgestanden und hat gesagt, ich brauche ein iPhone. Wir hatten alle Tastentelefone. Aber dann war das iPhone da und es war selbsterklärend. Und so war das E-Bike, das war das selbsterklärende Produkt für 98% der Gesellschaft. Die wirkliche Mobilitätsalternative. Und es sah nicht mehr so nach Tiefeinsteiger, Oma, Gießkanne, Friedhof aus, sondern es war ein sexy Produkt, eine echt coole neue Produktgattung. Und es hat die Leute erreicht. Und es hat die Leute aufs Fahrrad gebracht. Und deshalb hat es auch ein Stück weit Mobilitätswende mitgestaltet oder ist dabei einer der ganz großen, gerade im Last-Mile-Bereich, Zukunftsfelder zu sein. Und deshalb sind wir auch sehr stark gewachsen als Industrie. Und deshalb bekommen wir jetzt auch mehr Sichtbarkeit. Also das ist auch schön, dass wir jetzt als Fahrradlobby, auch als Fahrradindustrie immer sichtbarer werden, gerade was das Thema Ausbau von Infrastruktur ist, bedarf es auch jetzt einer bisschen größeren Stimme. Und ja, macht wahnsinnig viel Freude. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Jahre auch in der Produktinnovation weitergehen. Natürlich bin ich da geprägt durch meine Kindheit auch immer sehr, sehr nah am Markt mit dem Ohr und beäuge die Produkte, die rauskommen und die Innovationen und die neuen Entwicklungen. Jetzt auch der neue ZF-Antrieb zum Beispiel oder auch der jüngst vorgestellte Brose-Antrieb, toller neuer Antrieb. Das ist, finde ich, dann einfach immer sensationell, dass ich heute zwar eine Dienstleistung mache, aber dass ich immer noch meine Produktliebe so ein bisschen mitverfolgen darf und an den Mann bringen darf.
Ich finde es
faszinierend. Und an die Frau, Entschuldigung.
Korrektur für
die Regie.
Ich wollte gerade fragen, aber nein. Was ich so spannend finde, ist, dass du von Fahrradindustrie zum Beispiel sprichst. Ich muss zugeben, ich fahre viel zu wenig Fahrrad. Mein Lebensgefährte zieht mich auch immer ein bisschen auf, dass ich zum Beispiel in das nahegelegene Büro lieber laufe, als Fahrrad zu fahren. Vielleicht sollte ich das mal demnächst anders machen. Und ich hatte ganz am Anfang, habe ich tatsächlich, als ich das erste Mal so gehört habe, Fahrradleasing und Ähnliches, dachte ich, wozu? Also ich hatte halt so Fahrräder im Kopf, so die irgendwie 350 Euro im Supermarkt nebenan und so. Und da brauche ich kein Fahrradleasing für. Ja. Und da gibt's auch, ich weiß nicht, ob ich das als Industrie dann so sehen würde. Ne? Also das, was da passiert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und gesehen, krass, da hat sich ja also gefühlt, seitdem ich Kind war und das letzte Mal von einem Fahrrad geträumt habe, hat sich ja unfassbar was bewegt. Und Elektrofahrräder hatte ich immer so ein kleines bisschen als die Dinger für Rentner so im Kopf. Und deshalb fand ich interessant, wie du das mit dem Mountainbike hergeleitet hast, was ja auch am Ende sowohl eine Strategie als auch eine Kommunikationsfrage ist. Und ich habe so ein bisschen an Elektromobile gedacht, weil auch da ist es ja so, also in E-Autos, auch da ist es ja so, dass so, sagen wir mal, so ein Porsche Taycan oder jetzt in den USA ein Ford F-150, dieser riesige Pickup, der jetzt auch elektrifiziert worden ist, so sehr kritisch gesehen wurde und gesagt hätte, das brauchen wir gar nicht. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Also, wenn die Leute sehen, dass ein Elektroauto mega sexy, mega geil sein kann, wie so ein Porsche Taycan oder so ein fetter, also am Ende sogar, der CEO, der ist jetzt irgendwie nicht mehr so meins, aber am Ende sogar so ein Cybertruck, der ich finde ihn grottenhässlich, aber wenn der Leute abholt und in die Elektromobilität führt, dann ist ja alles erreicht am Ende.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Und lustigerweise in meinen Jahren, in denen ich in den USA gelebt habe, gab es immer den, der den Honda Prius hatte.
Ja.
Und dann gab es die den Tesla fuhren und dann hat man immer gesagt, Honda Prius is the poor people's Tesla and Tesla is the rich kid's excuse. Und ich werde es nie vergessen, weil alle sich den Tesla angeschafft haben und trotzdem ihre V12 Verbrennermotoren natürlich, ne, USA, the bigger the better, in der Garage stehen hatten. Aber da ist eigentlich dann die Welle losgegangen. Und das ist auch wieder so wild, dass genau in diesem Land eigentlich so ein Push in das ganze Thema E-Auto kam. Fand ich spannend zu verfolgen, ja.
Ich mache mal hier einen harten Cut in den Themen. Weg von deinem Unternehmen erstmal, weg von Gründen, weg von Unternehmertum hin zu deiner VDU-Präsidentinnenschaft. Seit jetzt 2 Monaten, glaube ich, bist du Präsidentin vom VDU. Yeah. Also es ist ein wirklich großer Verband mit ganz langer Geschichte ja auch, der sich für Frauen im Unternehmertum eben einsetzt und stark macht. Und da bist du jetzt die neue Präsidentin. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Und meine Frage an dich wäre, muss Wirtschaft weiblicher werden?
Ja, also tatsächlich, viele fragen mich immer, wozu braucht es denn im Jahr 2024 noch einen Verband für Frauen? Wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen und uns die Gesamtgesellschaft anschauen, wir machen 50% der Gesamtgesellschaft aus, also eine relativ hohe Menge. Ja, braucht es. Es braucht ein Verband, es braucht ein Netzwerk, es braucht eine Bühne für uns Frauen. Und ja, die Wirtschaft muss auch weiblicher werden. Es gibt wirklich auch faktenbasierte Studien, die können wir gerne auch in die Shownotes aufnehmen, dass wir einfach so viel an Fachkräftepotenzial und an Kompetenzen auf der Strecke lassen, weil wir es nicht schaffen, Frauen aufgrund von Mangel an flächendeckender Kinderbetreuung, steuerlichen Fehlanreizen, länger in den Berufen zu halten oder früher zurückzuholen. Und die Wirtschaft muss auch weiblicher werden, alleine nur aus dem Produkt kommend gedacht. Also wir könnten unser Bruttoinlandsprodukt steigern, wenn wir uns auch auf dieses Gesamtthema Produkt, Produktentwicklung, Produktengineering, Design und Produktvertrieb für Frauen, von Frauen fokussieren würden. Und das E-Mountainbike ist so ein Paradebeispiel, da kann ich nämlich schön die Brücke bauen. Es wurde von einer Frau entwickelt und von einer Frau gedacht. Weil meistens ist es so, wenn Frauen dann mit ihren Kindern, Mitte der 30, Anfangs der 40, zwei kleine Kinder hinten im Fahrradanhänger, wer die schon mal mit einem normalen Trekkingrad gezogen hat, weiß, warum er ein E-Bike braucht. Und dann haben wir gesagt, naja, also bevor das halt so nach alte Oma und Oma Gieskanne Friedrich, was ich vorhin sagte, aussieht, machen wir das Ding sexy. Und eigentlich war die Frau nämlich dann das zündende Element, die sich alle auf die E-Bikes geschwungen haben und gesagt haben, wow, genial, das ist lebensverändernd. Und genau so ist es entstanden. Eine Frau hat den Blick auf ein Produkt ganz anders und entwickelt anders und vertreibt auch anders. Und das ist schon etwas, ja, die Wirtschaft muss weiblicher werden, definitiv aus allen Aspekten heraus.
Wenn man sich so Zahlen anschaut, ich habe jetzt nicht die ganz konkreten Statistiken gerade zur Hand, aber nach wie vor ist es ja so, dass wenn man mal zum Beispiel schaut, Zahl von Geschäftsführerinnen, gerade in der Industrie, ja. Zahl von Führungskräften in der Industrie, die Frauen sind, das ist ja brutal niedrig noch immer. Das ist viel, viel, viel weniger als diese besagten 50%. Ja. Und auch die Zahl der Gründerinnen. Wie würdest du dir erklären, dass das im Jahr 2024 tatsächlich immer noch Thema ist? Das Ist das die steuerlichen Fehlanreize? Ist das fehlende Kinderbetreuung? Also wo ich ja jetzt als Mann sagen würde, das darf ja eigentlich gar kein Argument mehr sein, weil Moment, da gibt's ja immer noch die Papas, die Väter, die ja eigentlich mit. Also wenn das einzige Argument ist, dann müssen wir an ganz anderen Stellen noch mal arbeiten. Also wie würdest du das erklären, dass das heute noch immer so ist?
Ja, es ist die Mischung aus allem. Mhm. Also es ist definitiv das Thema Kinderbetreuung ist eins der ganz neuralgischen Dinge. Also machen wir uns wirklich nichts vor. Dann aber auch, das hat ganz viel mit Rollenmustern und Konditionierung zu tun.
Ja.
Also auch das Selbstverständnis heute von einigen Müttern, die arbeiten wollen und der Blick der anderen Mütter auf die arbeitenden Mütter. Also auch da muss man ansetzen. Das ist einfach sehr, sehr alt konditionierte Rollenmuster, Rollenverteilung. Und dann war es auch letztlich die letzten Jahrzehnte ein Mangel an Netzwerk. Und da muss man sagen, haben wir es jetzt geschafft. Also wir sehen ja, dass jetzt sich wirklich was tut, dass wir uns da auch wirklich nach vorne bewegen. Wir schaffen gerade für Gründerinnen ganz viele Vorbilder, die sichtbar werden. Wir haben unsere eigenen Netzwerke, wo auch das erste Mal Investorinnen, Business Angelinnen auftauchen und sagen, ich investiere in Frauen, ich begleite euch, Mentorinnen. Und das ist etwas, was sich jetzt in den letzten Jahren natürlich durch die Sichtbarkeit der ersten ganz großen Influencerinnen aufgekommen ist, aber auch jetzt der Unternehmerinnen, die sich immer stärker dafür einsetzen, eben diese Rolle der Frau und vor allem Rolle der Frau im Unternehmerinnentum und im Gründerinnentum sichtbar zu machen und zu stärken. Und diese Netzwerke, diese Allianzen tun uns wahnsinnig gut. Also ich sehe da gerade ganz vieles Tolles entstehen und ich hoffe, dass es für die kommenden Generationen immer leichter wird, weil sie natürlich auch dann von Müttern erzogen werden mit einem ganz anderen Mindset. Also das sehe ich gerade, wie sich das so in den Generationen jetzt schon massiv unterscheidet und wie auch junge Mädchen heute schon ganz, ganz anders mit vielen Dingen umgehen. Aber das ist natürlich in den Ballungszentren viel, viel leichter. Also wenn man wirklich aufs platte Land geht, wenn man sich wirklich mal alle Bürger anschaut, ist natürlich auch da noch ganz viel altes Rollenmuster. Und
oh ja.
Da ist noch echt viel Potenzial für, ja, nicht nur die Rechte der Frau, sondern auch für die Selbstbestimmtheit der Frau. Und dazu, dass sie auch sich selber freischwimmen kann, unabhängig werden kann, braucht es einfach dieses Thema der Kinderbetreuung. Es ist noch, also steuerliche Fehlanreize, all das, ne? Das sind wirklich, kann man alles drüber reden, muss auch wirklich verändert werden. Aber ich glaube, es würde trotzdem keine Frau vom Arbeiten abhalten, wenn sie Lust darauf hat. Aber das Thema Kinderbetreuung ist etwas, ich werde mich dafür auch die nächsten Jahre in meiner Amtszeit sehr stark einsetzen, weil das kann uns ganz viel auch fachkräftemangeltechnisch helfen, wenn wir das sicherstellen.
Und auch da sind wir ja letztlich wieder in einem Bereich, der total vielschichtig ist. Also es geht ja nicht nur, so verstehe ich es jedenfalls, darum, dass man jetzt anfangen muss, weiß ich nicht, über kostenlose Kita-Betreuung oder Ähnliches nachzudenken, die ja in manchen Bundesländern schon möglich ist. Ich habe jetzt gerade vor Augen so einen Punkt, den ich vor einiger Zeit auch mal mit einer Klientin besprochen hatte, die in ihrem Unternehmen Kinderbetreuung selber aufbauen wollte und daran dann gescheitert ist.
Industrie.
Genau, also ja. Sozusagen für die eigenen Mitarbeitenden Kinderbetreuung anbieten und daran gescheitert ist, weil die bürokratischen Hürden, das zu tun, so unfassbar groß sind, dass es überhaupt keine Chance gibt, für ein Unternehmen, was jetzt vielleicht nicht gerade Daimler heißt oder so, so etwas anzubieten.
Ja, das ist ein wunderschönes, ganz, ganz großes Paradebeispiel dafür. Ich kenne auch ganz viele, die dann mit ihren Firmen in Industriestandorten sind und aufgrund dieses Industriestandortes darf keinen Kindergarten in einem Industriegebiet geben.
Ja.
Und das sind bürokratische Hürden, bei denen ich einfach, die müssen wir anfangen, jetzt wirklich aktiv zu hinterfragen und sie abzuschaffen, weil dann hätten wir das auch viel, viel einfacher gelöst. Und da gibt es auch ganz viele, nicht nur Unternehmerinnen, die das wollen, da gibt es ganz viele wundervolle Unternehmer, da gibt es ganz viele, die das sofort umsetzen würden, aber sie können faktisch nicht. Und da müssen wir ran.
Rollenbild finde ich aber tatsächlich auch eine unglaublich wichtige Geschichte, die mir immer wieder total, also was mich immer wieder erschreckt, wo wir da teilweise noch stehen. Ich habe das vor 3 Jahren bei der Bundestagswahl gemerkt, als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin von den Grünen war. Und jetzt ist es vollkommen egal, wie man zu Annalena Baerbock steht und ihrer Politik steht. Darum geht es mir nicht, sondern sie ist ja Mutter und hat kleine Kinder, um die sie sich betreut. Und ich habe so in meinem Umfeld sowohl Freunde als auch Kundinnen und Kunden, sowohl von Männern als auch von Frauen, ganz häufig die Rückmeldung gekriegt, warum macht die das jetzt? Die hat doch kleine Kinder, die kann doch gar nicht Bundeskanzlerin werden. Und dass tatsächlich selbst Frauen noch dieses Bild im Kopf haben, zeigt ja, wie verquer da irgendwas in den letzten Jahrzehnten uns ins Hirn gehämmert worden ist. Und das aufzubrechen, ist wahrscheinlich eher eine Generationenfrage. Oder wie würdest du das sehen?
Jetzt kann man das ganz suffisant mal in Frage stellen, weil ich glaube, es wurde uns nicht nur in den letzten Jahrzehnten in die Köpfe gehämmert. Ich glaube, dass das ein Erbe aus ganz, ganz viel Vorgeschichte ist.
Ja.
Diese Rolle der Mutter, das Mutterbild. Weil wenn wir uns andere Länder angucken, also ich sage immer, wir müssen uns nur andere Länder anschauen. Und da rede ich nicht nur von Schweden, Dänemark, Norwegen, also Paradebeispiele, wo eine Mama früh ihre Kinder in den Kindergarten fährt und sagt, Goodbye, honey, I wish you a wonderful day. In Deutschland fährt eine Mutter ihr Kind früh in den Kindergarten und sagt, Schatzi, die Mama kommt um 12 wieder, du schaffst das. Also alleine dieser Shift zwischen, wie man sein Kind verabschiedet und wie toll es ist, was es gleich erwarten wird. Aber selbst in lateinamerikanischen Ländern, in asiatischen Ländern, in indischen Regionen, da arbeiten alle Mütter wieder. Und die Deutschen, und da liegt es, glaube ich, sehr, sehr viel auch im Westen, die haben da wirklich noch so eine alte Stereotype und so manifestierte Rollenbilder, dass es ihren Kindern schadet, wenn die Mutter nicht 3 Jahre zu Hause ist. Und ich bin ein Paradebeispiel dafür. Gut, das kann man jetzt wahrscheinlich auch von außen, der oder andere, der zuhört und sagt, vielleicht ist es doch bei ihr schiefgegangen. Aber grundsätzlich bin ich auch so ein Paradebeispiel dafür. Ich bin eine voll arbeitende Mutter. Und bin dann, weil mein Opa im Osten Werke gekauft hat nach der Wende, meine Mama die Werke dann quasi transformieren und aufbauen sollte und auf Westniveau trimmen sollte. Und ich war in Chemnitz im Kindergarten. Und meine Mutter sagt, das war das größte Geschenk, dass sie nach der Wende als Vollzeit arbeitende Mutter in den Osten ist, mich früh in den Kindergarten gegeben hat, abends um 17 Uhr abgeholt hat. Und es war ganz selbstverständlich. Und als sie dann zurückkam, hat sie festgestellt, was das für ein Luxus war, beim Kindergarten nicht angeguckt zu werden, wenn du dein Kind wirklich in der Ganztageskita lässt, ist, ne, so als einziges Kind. Also da müssen wir wirklich ran. Und ich sage, um Gottes Willen, keiner Mama ihr Recht auf Mama sein ab. Sollen bitte, bitte, wenn Mamas ihr Leben und in den wichtigsten gesellschaftlichen Beitrag stellen. Das ist unsere Kinder. Also das sage ich auch immer. Der wichtigste gesellschaftliche Beitrag ist unsere Kindererziehung, unsere Kinderausbildung. Kinder zu kleinen, starken Persönlichkeiten, die im Leben stehen, in unsere Welt heranzuziehen. Das ist der gesellschaftliche Auftrag schlechthin. Mhm. Aber bitte beäugt nicht die Mamis, die arbeiten wollen, weil nur wenn sie glücklich sind und auch Selbsterfüllung finden, sind sie vielleicht noch tollere Mamas. Oder eben auch andere Mamas, die andere Werte vermitteln, was uns ja wiederum spannend vielfältig hält. Und ja, da hoffe ich mir, dass wir auch diesen Blick auf arbeitende Mutter einfach ganz, ganz stark positivieren.
Ist das ein Grund, warum du Präsidentin vom VDU geworden bist? Also, dass du daran arbeiten willst, solche Rollenbilder aufzubrechen?
Ja, also es ist, das Thema der VDU hat zwei große Säulen. Wir stehen ganz klar für das Thema Gleichstellungspolitik. Mhm. Zum Beispiel auch das Thema Mutterschutz für selbstständige Frauen. Ja, das sind so Dinge, die gibt's nicht und vielleicht kann man auch da Positives mitbewegen. Aber eine unserer ganz elementaren Säulen und vor allem jetzt auch mit dem Blickpunkt auf die Bundestagswahl ist natürlich schon auch die wirtschaftspolitische Vertretung. Und wir stehen als Unternehmerinnen jeden Tag vor großen Herausforderungen wirtschaftlich in diesem Land. Und wir haben auch letzte Woche uns sehr intensiv strategisch für die kommenden Jahre einmal darüber Gedanken gemacht, mit Blick auf den Bundestag und auf die Wahlen, wo wollen wir auch wirtschaftspolitisch hin, zu welchen relevanten Themen wollen wir gehört werden, was pressiert uns Unternehmerinnen wirtschaftspolitisch. Mhm. Gleichstellungspolitik und vor allem natürlich der weibliche Blick auf die Dinge schwingt bei uns immer mit, bei all unseren Positionierungen. Aber ich glaube, gerade nächstes Jahr ist ein so großes, elementares Entscheidungsjahr. Wir müssen jetzt alle Unternehmerinnen mitnehmen, mobilisieren, auf dem Weg dahin für die Bundestagswahl A, für die Demokratie zu werben. Aber ich werbe dafür, dass wir die Demokratie ein bisschen zu kurz gedacht haben. Weil wir haben alle für die Demokratie geworben. Es hat sensationell funktioniert. Es sind so viele Menschen zur Wahl gegangen wie noch nie zuvor. Das Problem ist, sie haben das Falsche gewählt. Und ich glaube, wir haben als Multiplikatorinnen, als Gestalterinnen, auch als Zukunftsmacherinnen die Wirkhebel, nämlich direkt bei den Menschen vor Ort, bei den Mitarbeitenden vor Ort, in diesem politischen Raum, der heißt Arbeitsort, 60% unserer Lebenszeit befinden wir uns dort, an der Arbeitsstätte. Und da können wir die Menschen jetzt bis nächstes Jahr abholen mit den relevanten Themen und vor allem auch mit dem Vermitteln der Werte, der demokratischen Werte. Und diese Parteien, die unsere demokratischen Werte vertreten, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Sicherheit, Gleichheit, da müssen wir hin und da müssen wir die Leute mitbewegen, dass sie das Richtige wählen nächstes Jahr, um für ein gutes Leben in Deutschland zu sorgen. Und ich hoffe, dass wir das alles schaffen, dass die Unternehmer jetzt so richtig eine positive Welle auslösen. Sana Rösa hat jetzt eine riesengroße Unternehmerbewegung, Unternehmer in Bewegung. Mhm. Die Homepage ist letzte Woche live gegangen. Man kann sich dort anmelden und kann mitmachen, kann Teil dieser Unternehmerbewegung sein oder UnternehmerInnenbewegung. Und das ist etwas, aufrufen jetzt mit dem Blick auf die Bundestagswahl, auch die wirklich wirtschaftspolitischen Themen zu positionieren. Die Familienunternehmer machen das toll. Ich werbe auch ganz massiv für die Verbände-Allianzen. Wir müssen jetzt unsere Stimmen bündeln, unsere Stärken bündeln, dass wir auch nächstes Jahr dann politisch so vertreten werden und vor allem auch unsere wirtschaftlichen Themen haben einbringen können, wenn es um die nächsten Programme geht und die nächsten Reformen für dieses Land. Ja.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist da die Positionierung vom VDU wirtschaftspolitisch? Aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Am Ende, man tappt ja selber immer wieder in die gleichen Fallen rein oder in die gleichen vielleicht auch falschen Rollenbilder. Weil wenn man natürlich die Präsidentin vom VDU als allererstes fragt, ob sie für Gleichstellung arbeitet und ob das sozusagen das wichtigste Thema ist, dann ist es ja auch schon wieder ein Rollenbild. So, ne, dass wenn man sich anschaut, dass es da einen Verband von Unternehmerinnen gibt, dass es dann erstmal wie selbstverständlich angenommen wird, dass sie sich natürlich um solche Fragen kümmern, ist ja eigentlich auch schon wieder ein Fehler. Und deshalb fand ich es ganz großartig, dass du gesagt hast, hey, aber wir machen vor allem erstmal eine wirtschaftspolitische Positionierung, die wir machen. Ne? Wir machen das auch, aber wichtiger ist, wir sind ein Wirtschaftsverband und das glaube ich, gehört da auch dazu, dass man solche Bilder irgendwie im Kopf aufbrechen muss.
Ja, und es ist natürlich klar, Gleichstellung, wenn ich sage flächendeckende Kinderbetreuung, Abschaffung von Ehegattensplitting, Steuerreform, das spiegelt oder reflektiert ja aber auch immer parallel wieder auf die Wirtschaftspolitik und auf die Wirtschaft. Und das ist natürlich genau dieses perfekte Yin und Yang. Es ist erwiesen, wenn wir Kinderbetreuung sicherstellen, gehen mehr Mütter arbeiten, wir haben mehr Fachkräfte. Also, ne, das ist so, eines läuft ins andere über. Und warum ich das tue, ist, weil ich an diesen Wirtschaftsstandort glaube und weil ich mich nicht damit zufrieden geben werde, so wie diese 2000 Unternehmerinnen, wie über 608.000 geführte, frauengeführte Unternehmerinnen in diesem Land. Die glauben an dieses Land für unsere Kinder, für unsere kommenden Generationen, für unsere Mitarbeitenden. Und da müssen wir hin. Der positive Ruck, den brauchen wir.
Wenn du morgen Bundeskanzlerin wärst, was würdest du und eine absolute Mehrheit noch im Rücken hättest, so, ne, da muss man auch noch dazu sagen, Bundestag, Bundesrat. Was würdest du, so eine große Sache, die du gerne umsetzen würdest, vielleicht von flächendeckender Kinderbetreuung abgesehen?
Ja, ich muss dazu wirklich ein bisschen was Lustiges loswerden.
Sehr gerne.
Ich habe mich mit der Frage intensiv beschäftigt.
Ah.
Ich habe wirklich, diese Frage war, was ist, wenn ich morgen Bundeskanzlerin werde? Und ich liebe es einfach, mein Umfeld zu fragen, auch ganz vielfältige Leute in meinem Umfeld zu manchen Fragen, bei denen ich einfach Antworten von ihnen, weil ich ja Menschen toll finde und Menschen spannend finde, auch spannend finde. Mhm. Und ich habe aus allen Generationen, aus allen quasi gesellschaftlichen Kulturkreisen, ich habe jemanden wirklich dazu befragt, was würdest du morgen machen, wenn du Bundeskanzlerin bist? Und es war so witzig, weil einmal alles dabei war. Mhm. Also aus den ganz jungen Reihen habe ich Döner 3 Euro gehört. Aus den politischen Reihen habe ich spannende Sachen mitgenommen. Dann habe ich natürlich das Thema Lieferkettenschutzgesetz abschaffen mitgenommen. Ich habe auch aus dem universitären und wissenschaftlichen oder Bildungsumfeld ein was Spannendes mitgenommen. Das Thema Schülerticket, 49 Euro. Schülerticket in ganz Deutschland für alle Schüler gleich. Weil auch hier scheint es riesengroße Unterschiede zu geben. ÖPNV, öffentliche Stadtnahverkehr, also Wahnsinn. Und das sind so Dinge, ich sage immer, man muss, meine Mama hat immer gesagt, man muss den Leuten, dem Volk nur aufs Maul schauen. Und wenn ich morgen Bundeskanzlerin bin, würde ich wahrscheinlich erstmal losgehen und wirklich die Menschen befragen, dass wir auch mal wieder in ein realpolitisches Doing kommen, dass wir eigentlich wissen, was für eine Gesellschaft wir sind. Und was würde ich konkret tun? Den Leuten die Wahrheit sagen. Und ich hatte am Anfang das Thema Wahrhaftigkeit, das Thema ehrlich auch mal wieder Dinge sagen, ja, vielleicht müssen wir jetzt alle mal durch eine schwere Phase, vielleicht müssen wir auch mal wieder alle mehr leisten, vielleicht, aber dass wir auch mal wieder anfangen, uns mit den wirklich realen politischen Themen bei den Menschen zu Hause zu befassen, den Leuten zuhören, die Mitte zu entlasten, die Wahrheit zu sagen und vor allem das Bürgergeld abschaffen. Mhm. Das war eines der ganz schwierigen Themen, die, glaube ich, unsere Nation fast gespalten hat, die das rechte Lager beflügelt hat, genauso wie das Thema Einwanderung. Das sind so, glaube ich, die größten Blöcke, die wir lösen müssen, zu denen auch sich die Politik der Mitte jetzt mal klar positionieren muss, dass wir eben nächstes Jahr nicht dieses populistische Wahlergebnis haben, was wir jetzt in Europa gesehen haben, sondern dass wir es schaffen, jetzt die Massen hinter uns zu mobilisieren mit klaren Positionierungen zu diesen Themen.
Ich hoffe, da draußen haben gerade einige PolitikerInnen zugehört. Und
denken sich jetzt nicht, das Problem ist nur, die Wahrheit können wir nicht erzählen, weil dann werden wir nicht mehr gewählt. Ich glaube, dass Menschen genau das wieder hören wollen. Ja. Ich glaube, dass sie in jemanden Vertrauen schöpfen würden, wenn er einfach mal wieder die Wahrheit sagt.
Das ist ein total wichtiges Thema. Also ich habe ja in meinem, in Anführungsstrichen, vorherigen Leben mit hunderten PolitikerInnen zusammengearbeitet und politische Strategien genauso wie Kommunikationsstrategien entwickelt. Und das, woran ich immer gearbeitet habe und woran ich teilweise auch gescheitert bin, ehrlich gesagt, ist, dass ich meinen KlientInnen immer gesagt habe, ihr müsst Inhalte, ihr müsst wirklich echte politische Botschaften in den Mittelpunkt stellen. Und die erste Erwiderung, die man immer hört, ist von PolitikerInnen, ist, die Menschen wollen gar keine Inhalte mehr. Die Menschen wollen sich damit nicht beschäftigen. Das können wir nicht machen und dann werden wir nicht wiedergewählt. Und ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall, so wie du das selber sagst.
Und das finde ich so schön, weil das passt so perfekt zu dieser Sichtbarkeit von UnternehmerInnentum gerade. Ich bekomme wahnsinnig viel Feedback. Ich bekomme auch mediale Aufmerksamkeit als unternehmerische Stimme oder die weibliche Stimme der deutschen Wirtschaft sind wir ja als Verband. Mhm. Wir machen das aber sehr positiv, sehr konstruktiv, sehr dialogorientiert, sehr verbindend, sehr wertschätzend. Und wir bekommen so viel Aufmerksamkeit, weil wir unsere Sachen auch nochmal sagen. Ja. Weil wir inhaltlich stark sind, weil wir die Wahrheit sagen und auf einmal hören die Menschen zu. Ja. Also es bestätigt sich eigentlich, dass die Leute die Wahrheit wollen und dass es auch endlich mal einer ausspricht. Und das war für mich auch ein Prozess dahin, weil aus dem Familienunternehmen man kommt, um Gottes Willen, da bist du bloß kein politisches Lager, bloß keine politischen Statements, bloß gar keine Sichtbarkeit und erzähl niemandem, was wir machen und wie viel wir haben. So. Und ich glaube, wenn man sich einmal dieser Privilegien dann auch bewusst wird und seiner Stimme bewusst wird, zu sagen, das ist aber vielleicht das Problem. Die Unternehmer haben nämlich jetzt Jahrzehnte der Politik einfach gar nicht mehr erzählt, was los ist. Weil sie sagen, ich mache mein eigenes Ding, ich spreche aber nicht drüber. Wir fokussieren uns auf uns. Und wir müssen jetzt anfangen, auch mal als Unternehmer die Wahrheit auszusprechen und die Politik auch mal wieder zu bilden. Also auch mal wieder mitzunehmen, zu sagen, das sind unsere Realprobleme. Ja. Hört uns zu, schaut uns an.
Ja.
Und das nächste Thema ist, was einfach dieser unbequeme, dieser unfassbar bequeme Sweet Spot einer Unternehmerin ist oder eines Unternehmers. Wir können die Wahrheit sagen. Und das ist natürlich schon anders, wenn du von Bürgern einen öffentlichen Auftrag wahrnimmst und von Steuergeldern bezahlt wirst, dann möchtest du ja auch irgendwie so ein bisschen wiedergewählt werden, ein bisschen sympathisch rüberkommen. Und ich denke mir häufig, ich muss nicht jeden Tag sympathisch rüberkommen. Ich kann auch mal ganz, ganz, ganz arg die Wahrheit sagen.
Ja, das ist eine schöne Überleitung. Wir haben, ich habe noch so zwei, drei Sachen auf dem Zettel, die ich total gerne ansprechen wollen würde, auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen schon zeitlich verquatscht haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Du bist ja selber, das kam jetzt gerade auch so ein bisschen, glaube ich, klang durch. Du bist selber sehr aktiv in der Öffentlichkeit. Also ich hatte gerade noch mal bei LinkedIn geschaut. Ich glaube, du hast irgendwie 27.000 Follower allein bei LinkedIn. Du bist sehr häufig in den Medien. Du bist als Präsidentin von VDU sowieso jetzt in einem gewissen Fokus der Öffentlichkeit. Und das ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz einfach. Jetzt mal von der Frage, wie das so ist, mit den Rückmeldungen umzugehen, das hätte ich gleich auch gerne noch. Aber zunächst mal, du hast ja so mehrere Doppelrollen irgendwie. Du bist auf der einen Seite Unternehmerin, auf der anderen Seite Präsidentin vom VDU und dann noch irgendwie ja auch davon völlig unabhängig als Mensch einfach öffentlich mit einer eigenen Meinung, mit eigenen Interessen, eigener Haltung. Wie bringst du diese verschiedenen Rollen alle unter einen Hut, ohne dass das an irgendeiner Stelle ja, bricht.
Jetzt kommt der Kommunikationsexperte und Stratege durch. ja, also grundsätzlich, ich stehe ja für verschiedene Themenfelder, die sich wahnsinnig toll ergänzen. Und ich habe damals, als ich Deutsche Dienstrat gegründet habe, war natürlich auch diese Sichtbarkeit, diese LinkedIn-Aktivität ganz klar Marketing-Vertriebsstrategisch. Mhm. Ja, Sichtbarkeit generieren, Kunden gewinnen. Und dann haben wir uns ein relativ großes, sehr handverlesenes Netzwerk sehr strategisch aufgebaut. Und über diese Aufmerksamkeit, auch was das Thema Familienunternehmen, Nachhaltigkeit, Mobilität, wofür ich ja auch stehe, mit sich gebracht hat, habe ich erkannt, wie wertvoll es ist, eine Stimme zu haben und wie man sie übergeordnet eigentlich für das große Ganze einsetzen kann. Und ich bringe mittlerweile 60-70% meiner Wochen-, Lebens- und Arbeitszeit in das ehrenamtliche Engagement für den Verband Deutsche Unternehmerinnen ein, weil ich es geschafft habe, mit meinem Mann zusammen ein unfassbar tolles Unternehmen aufzubauen mit einer unfassbar starken Mannschaft. Ich habe sehr früh begonnen, Verantwortung abzugeben, also wirklich auch so Marketing, Vertrieb. Ich habe sehr früh losgelassen. Mein engstes Team um mich herum weiß, dass ich zutiefst vertraue. Nur so können ja auch Menschen neben einem wachsen, also auch Raum für Fehler lassen. Und das ist etwas, was mich zutiefst erfüllt, dass ich heute gesellschaftliche Verantwortung für ja ganz, ganz viele Menschen, für einen ganzen ja Unternehmerinnenlandschaft auch übernehmen darf. Und ich kann immer nur jede Unternehmerin animieren, selbst wenn sie sich nicht komplett engagieren will und wenn sie nicht ehrenamtlich ganz aktiv bei uns dabei sein will, alleine nur als Mitglied, auch als stilles Mitglied. Ja, mit einem Mitgliedsbeitrag kann man schon ein Stück weit diese gesellschaftliche Verantwortung mit uns übernehmen und uns dazu befähigen, noch relevantere Themen spielen zu können, noch mehr Gehör zu finden. Und das ist mein ganzes Herzensthema. diese Übernahme politischen Leaderships für diesen Wirtschaftsstandort und für auch die Nachfolgerin, für die Gründerin von morgen, für die Kinder von morgen, was mich wahnsinnig tief erfüllt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Aber das ist etwas, was mein Herzensthema und mein Leidenschaftsthema ist. Und wenn ich persönlich privat bin, da verschwimmt immer irgendwie so alles mit allem, weil auch irgendwie ja dann Firma, Unternehmerin, Zirkel und dann tauschst du dich natürlich aus deinen operativen Problemstellungen jeden Tag aus und dann kannst du aus dem Ehrenamt wieder ganz viel mit an den Tisch bringen, was du erzählen kannst, womit du andere Menschen auch bereicherst, die das dann wiederum nach außen tragen. Aber wenn ich einfach mal nur privat bin, bei mir ist es heilig, das weiß jeder in meinem Team. Ich bin immer zur Leistung bereit und ich arbeite so gerne, weil es für mich einfach mein ganzes Leben ist und ich liebe das, was ich tun darf. Aber 2 lange Läufe die Woche muss ich machen. Und da kann auch der Papst anrufen. Wenn ich wirklich sehr, sehr intensive Tage hatte, dann gehe ich einmal eine richtig schöne Langstrecke laufen, ist mein Kopf frei und das brauche ich. Und das ist Tina ganz persönlich, da kann ich auch mal 2 Stunden nicht reden, da will ich auch kein Telefonat führen. Da möchte ich einfach nur bei mir, der Natur und bei meinem Lauf sein. Und das ist sensationell. Ein kompletter Detox. Wie nennt man das? Digital und Social, alles Detox.
Großartig. Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort geworden, wenn ich nicht vorher schon noch angetriggert habe, dass ich noch mal tatsächlich auf die Frage eingehen wollen würde, wie du damit umgehst, in der Öffentlichkeit zu stehen. Deshalb will ich das jetzt doch noch mal fragen am Ende, weil das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, dass das für viele ein Riesenproblem ist. Also ich erlebe das immer wieder bei Klientinnen und Klienten. Das war schon in der Politik so, wenn man dann das erste Mal anfängt, irgendwie so politisch sichtbar zu werden, dass dann plötzlich ganz viel auf einen einprasselt. Ich erlebe das jetzt in der Wirtschaft genauso bei UnternehmerInnen und bei Führungskräften, wenn die anfangen, irgendwie aus dem Bereich, den sie sonst immer gemacht haben, rauszugehen und zu sagen, hey, ich gehe in die Öffentlichkeit und plötzlich sind da ganz viele Leute, die ja auch reagieren. Und ich selber habe es auch schon immer wieder erlebt. Ich hatte jetzt irgendwie vor ein paar Wochen habe ich ein Video bei TikTok und bei Instagram veröffentlicht, wo dann ein kleiner Shitstorm über mich reingebrochen ist. Also gefühlt hassen mich gerade alle Autohändlerinnen und Autohändler in Deutschland. Das können wir mal ein andermal besprechen. Wie gehst du damit um? Weil ich vermute mal, bei der Zahl der Followerinnen und Follower, die du hast und bei den Themen, die du ansprichst, gerade sowas wie Unternehmerinnentum, wirst du auch viel kritische Stimmen hören. Wie gehst du damit um?
Ja, also tatsächlich, das ist ein Riesenthema am Anfang gewesen, auch bei uns in der Firma.
Ja.
Du kommst aus der Kommunikation und dann kommt dein Presseteam und hat schon Angst, dass sie dich irgendwo in irgendeiner unschönen Situation mit einem unschönen Zitat davor bewahren müssen, dass das Ausmaß noch schlimmer wird. Und das natürlich dann wieder auf unsere großen Kunden zurückreflektiert. Grundsätzlich haben wir das bis jetzt sehr, sehr auch gut hinbekommen. Nur ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich rausgehe, dann will ich nicht die Marketing-Hochglanzbroschüre sein, sondern will ich wahrhaft sein. Und dann erzähle ich vielleicht auch manchmal Dinge, die Menschen wirklich berühren, weil sie eben nicht einfach nur die Marketing-Hochglanzbroschüre waren. Und darauf muss ich meine Mannschaft einstellen. Und das haben wir mittlerweile richtig gut. Also alle Beiträge werden auch nochmal separat beäugt und wir gucken dann auch immer so, was die Kommentare sind, stimmen uns auch sehr eng ab, wie man jetzt kommunikativ damit umgeht. Also ich tue auch vieles mit meinem Team zusammen, wo ich mich dann auch mal nochmal rückabstimme, ja, mit meinem Pressesprecher zum Beispiel. Der ist der Fachmann für manche Dinge im Bereich Presse und Kommentator oder wenn ich auch negative Kommentare bekomme, Kritik, dann besprechen wir uns eigentlich zu all den Fällen sehr intensiv, wie wir jetzt mit den expliziten Fällen umgehen. Und da ist übrigens die Bandbreite ziemlich groß. Also gerade bei so kritischen Kommentaren, kritischen Posts, bei richtigen Shitstorms, da gibt's von ignorieren bis aktiv darauf eingehen einmal alles. Aber das machen wir sehr situativ, sind aber auf alles vorbereitet. Also auch alle schwierigen Fragestellungen haben wir uns einmal schon gut vorbereitet, dass wir da immer so einen Sprecher haben, den auch meine Mannschaft kennt. Also sollte ich vielleicht tatsächlich mal im Ausland sein, Zeitverschiebung haben, schlafen müssen und irgendwas entsteht da, dann kann meine Mannschaft auch mit den entsprechenden Antworten kommunizieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn du abgestimmt bist und dich mal über alle Risikothemen, die kommen könnten, wirklich gedanklich auseinandergesetzt hast, kann da auch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber selbstverständlich, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, das hat auch bei mir eine Zeit gedauert. Es gibt einfach Momente, an denen ich heute einfach auch keine Negativkommentare im Großen mehr lese. Und wenn es dann ab und an vorkommt, dann ignoriere ich das auch. Also das darf auch mit einem nichts machen, weil ich sage, wer sich in den Wind stellt, wird Sturm erhalten. Ja, und das ist dann einfach so. Und dafür sind wir aber auch aufgestanden. Und das, dafür respektiere ich zum Beispiel auch eine Marie-Christine Ostermann, ja, die sich auch jeden Tag in den Wind stellt. Und da muss ich einfach sagen, ich habe großen Respekt vor dieser Frau. Die spricht die Themen an, die steht für einen Verband mit einem Gesicht, mit einer Meinung, mit einer Haltung. Und dann bekommt man halt auch mal Gegenwind. Aber wenn wir alle Unternehmer, wenn alle Unternehmerinnen und Unternehmer immer so weiter denken, nämlich mit diesem Thema, oh Gott, und wenn es auf meine Firma und oh Gott, was ist, wenn da jetzt irgendwas Negatives auf mich reflektiert oder was ist, wenn meine Kunden, nee, wenn ich eine Haltung habe, muss ich auch mal zu dieser Haltung stehen. Und das habe ich sehr vehement auch meiner Mannschaft erklärt. Aber da waren auch Diskussionen genau über diese Themen dabei. Und jetzt sind sie eigentlich stolz, dass ich mit einer Haltung für was stehe, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist.
Liebe Christina, jetzt hast du nochmal ein total gutes Schlusswort hingekriegt. Das war super. Also ja, vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich habe eine allerletzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist. Ich gehe davon aus, dass du ab jetzt natürlich Fan der Chefetage bist und die vielleicht immer mal wieder hören wirst im Auto. Wen würdest du denn gerne bei uns mal hören?
Ich würde sie nicht nur empfehlen, sondern ich habe es schon jedem in meinem Umfeld empfohlen und seid ihr sicher, wir machen da auch einen schönen Beitrag dazu,
sehr gut,
dass an meinem Ende genug Leute das mitbekommen und hören dürfen, weil ich finde es sensationell, was du machst, auch deinen Werdegang. Also übrigens für den nächsten Podcast empfehle ich dich. Ich könnte es moderieren, wenn du Lust hast. Weil unser Vorgespräch war so spannend. Ich finde, auch darüber sollten wir mal reden. Ja, das ist meine Empfehlung. Wenn du Lust hast, moderiere ich deinen Podcast.
Gehe ich drauf ein, das machen wir. Sehr gut.
Dir, meine Empfehlung bist du.
Sehr gut. So, wir geben uns jetzt hier gerade die Hand, das konntet ihr nicht sehen. Christina, vielen lieben Dank, das war richtig toll, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann schreibt uns doch einfach mal ja eure Fragen vielleicht, die ihr noch gehabt hättet an meiner Stelle. Dann nehme ich die vielleicht auch mal mit in das, ja, in das sozusagen das Sequel, was da jetzt noch kommen könnte. Und wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, dann schreibt die natürlich auch. Wenn ihr Themenwünsche habt, Ideen für Gästinnen und Gäste, dann auf jeden Fall. Und natürlich abonniert den Kanal und dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Jetzt, ja, vielen lieben Dank, Christina. Komm du auch gut nach Hause aus Berlin, so wie ich auch nach Hause kommen muss aus Berlin. Und bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte live.